Valeria?
Ja?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte das Wort Militärbüro oder Militärkommissariat.
Boah.
Krass.
Du weißt,
krass,
ich kann Wörter, nicht.
Ne? Einfach jetzt so
du weißt, Anfang. Ich kann einfach nicht. Nee.
Hast du das vielleicht irgendwo mal mitbekommen, also, die letzten Tage?
Ja, natürlich mitbekommen.
Dazu.
Aber ehrlich gesagt, nee, das Wort kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Wo alle Männer jetzt mal hingehen in Russland.
Warte.
Nicht alle.
Warte. Nee, alles, was okay. ich sagen würde, würde komisch klingen. Sag mal.
Военкомат.
Ah, hey. Okay.
Ich habe das ja vor kurzem erst gehört. Absolut crazy, dass es sowas gibt. Klingt so ein bisschen wie, Военкомат klingt so ein bisschen wie so ein Automat, wo man Kaugummis kauft,
ach,
wo man Geld reinwirft und irgendwie Snacks bekommt. Aber das ist natürlich was komplett anderes.
Ich dachte, du gehst jetzt in die Richtung, hier, dieses neue Wort, was es gibt in Russland. Das wurde auch überall in Deutschland so ein bisschen berichtet. Die Kombination aus Mobilisation und Grab.
Ach so, Mobilisation.
Mhm,
ja,
genau.
Oh Gott.
Das dachte ich, ja, sagst du.
Das ist auch sehr, sehr dark. Und ich habe auch noch Debilisatia gelesen irgendwo. Also von, vom Wort
Debio
Trottel.
Jo, direkt. Krasser Einstieg, Leute.
Krasser Einstieg. Musste aber sein, weil wir haben, beziehungsweise Valeria, liebenswerterweise hat letztes Mal, also vor einer Woche, die Folge rausgebracht, in der sie ganz kurz gesagt hat, dass ich nicht da bin. Danke dafür. Und kurz das Thema angeteased, worüber wir heute unbedingt sprechen wollen, die Teilmobilisierung. Und gleich sprechen wir auch genauer nochmal über das Военкомат, was es überhaupt ist. Oder sollen wir das jetzt direkt sagen?
Ja, sag doch einfach mal direkt, was das ist. Was machen wir da?
Das ist ein Büro, bei dem sich jetzt einfach Russen, also russische Männer, melden, um in den Krieg gegen die Ukraine einberufen zu werden. Und man sieht ja auf Videos und auf Bildern, wie Männer, ob jung oder alt, sich da anstellen. Teilweise bilden sich riesengroße Schlangen. Alle stehen da, warten, bis sie von dort aus sozusagen direkt in Busse gesteckt werden, um in die Ukraine zu fahren, beziehungsweise zu einer Ausbildung. Egal, also diese Военкоматы, diese Büros sind überall, egal in Moskau, St. Petersburg, Kaliningrad, Pskov, Kasan, Teilrepublik Dagestan, also eigentlich überall werden solche Büros jetzt gerade eröffnet. Und da werden halt Daten von Menschen registriert und dann werden sie im Prinzip mitgenommen. Und ich habe auch gesehen, in einigen Städten werden Orte wie so zum Beispiel so ein Theater wurde zu so einem Военкомат umgestaltet. Absolut krass.
An den Grenzen auch, oder? Also da gab es doch dann auch so, um die Leute abzufangen, die quasi aus dem Land raus sind.
Also was habe ich auch gelesen, ja.
Genau, aber ey, jetzt sind wir schon voll mittendrin,
ja, voll,
im Thema. Vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, hi Leute.
Hi.
Ihr hört den Podcast Nierte Mädchen von Das Ding. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr merkt, diese Folge wird ein bisschen heavy, aber
ja,
können wir natürlich jetzt nicht ignorieren, dieses Thema. Stattdessen möchten wir es eigentlich relativ, ja, ich sag mal, mit allem, was dazugehört, soweit wir irgendwie können, besprechen.
Mhm.
Also klar, diese Infos, ihr merkt selbst, so jeden Tag passieren da gerade Dinge, Zahlen verändern sich, da können wir irgendwie wahrscheinlich 500.000 Stunden Podcast machen, wenn wir alles machen würden. Aber wir reden heute jetzt einfach mal drüber, was ist das eigentlich überhaupt, diese Teilmobilmachung, also was ist da eigentlich genau passiert. Vielleicht aber auch so ein bisschen, wie wir das mitbekommen haben, durch unsere russischen Bekannten,
ja,
Verwandten.
Ja, weil das betrifft ja im Prinzip jede russische Familie.
Ja,
jede russische Familie sitzt da jetzt gerade und spricht darüber. Und
absolut,
genau deswegen ist
und
es.
Und viele
super
von
wichtig.
Euch wahrscheinlich auch, genau.
Ja.
Viele von euch haben das ja wahrscheinlich auch durch Familie, Freunde, Freundesfreunde und ja, vielleicht dann aber auch nur über die Nachrichten mitbekommen. Und darüber möchten wir auch sprechen. Wir haben auch ein paar Sprachnachrichten von sowohl Leuten, die aus der Ukraine sind und uns ihre Gefühle und ihre Ansichten dazu erzählt haben, aber auch wir haben jemanden aus Russland, die uns erzählt, wie sie jetzt damit umgeht, weil die betrifft es eben auch. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen.
Genau, dann ist man irgendwie zwei Tage kurz raus, so aus News, finde ich. Also wenn man einmal die Nachrichten einmal nicht mitverfolgt, ist man schon direkt raus, weil so viele Dinge passieren.
Ja,
und wir versuchen
total,
das gerade selber für uns selbst zu sortieren. können und für euch natürlich, Leute. Ja.
Genau, vielleicht fangen wir mal an. Für alle, die zwar natürlich jetzt damit das jetzt mitbekommen haben, dass es diese Teilmobilisierung oder Teilmobilmachung gibt, was genau ist das denn eigentlich? Was wurde da ausgerufen? Was steht da wo, wie drin und was passiert da?
Ja, am 21. September. Ja, am 21. September war das. Da hat Wladimir Putin die Teilmobilmachung verkündet. Und also ganz banal gesagt, er braucht Soldaten in der Ukraine an der Front. Fachleute sagen, in der Ukraine verzeichnet Russland krass Verluste, kommen nicht weiter, Regionen werden zurückerobert von ukrainischen Streitkräften und deshalb kündigt er eben am 21. September diese Teilmobilmachung an. Und da meinte der in seiner Fernsehansprache, Ziel der Teilmobilmachung sei die Verteidigung russischer Gebiete. Es geht darum, die ostukrainische Region Donbass zu befreien und so weiter. Wir wissen alle, dass es da nichts zu befreien gibt und dass die Region zur Ukraine gehört. Aber genau diese Propaganda wird ja im russischen Staatsfernsehen und auf allen Kanälen ja schon die ganze Zeit vermittelt. Und genau, dann hat er gesagt, ja, nur Männer, die gerade in der Reserve sind, werden zum Militärdienst einberufen. Also Reserve ist auch so alles genau. So Wörter aus dem Militär.
Was heißt das?
Hatten wir nie im Leben was mit zu tun. Plötzlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Auch total absurd, oder?
Ja. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich das irgendwie jetzt nochmal brauchen werde, so Militärsbegriffe zu lernen oder naja.
Ja, wir haben auch mal drüber gesprochen, wie absurd das ist, dass in Russland jungen Kindern schon so Militär wie sagt man das, Militärstimmungen beigebracht werden. Jetzt geht's halt einfach in der Realität drum. Und Reserve heißt jemand, der schon mal bei der Armee war und jetzt halt nicht mehr aktiv dort ist. Genau, und dann weiter sagte der, vor allem sollen diejenigen eingezogen werden, die als Streitkräfte gedient haben und militärisch gut ausgebildet sind. So.
Genau, weil theoretisch gibt es nicht eine Wehrpflicht in Russland?
Also genau.
Man muss ja dienen.
Genau, alle Männer. Ja.
Dementsprechend, und ich weiß auch zum Beispiel durch meine Mutter, dass auch zum Beispiel bei ihr damals noch in der Lehrerausbildung auch so eine Grundmilitärsausbildung mit drin war. Also auch das spielt da theoretisch mit rein. Aber gut, ne, da gab es ja auch, glaube ich, eine Altersgrenze.
Genau, jetzt von 18 bis 27 und ein Jahr Wehrpflicht, soweit ich weiß. Aber viele können das quasi umgehen, weil sie ein Studium aufnehmen zum Beispiel. Und es gibt noch ein paar andere Ausnahmeregelungen und dann müssen sie nicht zur Wehrpflicht. Deswegen habe ich auch gemerkt, dass in meinem so Freundeskreis, Bekanntenkreis echt wenige Leute bei der Armee waren, obwohl die Armeepflicht besteht, ja. Genau.
Ja,
ja. Ja, jedenfalls gibt es ja dieses Gesetz jetzt zur Teilmobilisierung. Und da sollen 300.000 Reservisten ab sofort, also da.
Sofortige Wirkung,
genau.
Nachdem es ausgerufen wurde.
Genau, eingezogen werden.
Wie heißt dieser Zettel? Der hat auch so einen Begriff, oder? Im Russischen,
Pavieska.
Den man da kriegt.
Pavieska. Das ist einfach wirklich
Pavieska.
So ein super kleiner, mickriger Zettel, kleiner als DIN A4, wo so ein paar Daten von dir stehen und teilweise auch, also die Leute anscheinend bekommen irgendwelche Zettel, ordnen das gar nicht richtig ein für sich, lesen es gar nicht richtig und gehen einfach in diese Wenkamate, in diese Militärbüros, wo die sich anstellen. Auf jeden
Fall. Weil man muss da ja unterschreiben, soweit ich weiß, oder?
Ja,
genau, und das ist das, was man, wo alle jetzt sagen, tut es nicht, unterschreibt nichts ohne irgendwas, ne, und keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall das soweit zur Teilmobilisierung, zur Ausrufung, beziehungsweise ne, jeder ist so ein bisschen, diese Zahlen sind so 300.000, und jetzt geistern schon irgendwelche Infos rum, irgendwelche Geheimdienstinformationen, dass es doch viel mehr sein sollen, die da einberufen werden sollen. Irgendwie ist schon die Rede von 1 Million Menschen und so.
Rede davon, dass auch Menschen, die nicht gedient haben in der Armee, die dort nicht waren, einberufen werden. Aber ja, darüber, glaube ich, sprechen wir noch genauer, was da alles an Chaos herrscht aktuell.
Genau, aber also wir können ja mal kurz sagen, Chaos ist auf jeden Fall ausgebrochen. Wie hast du denn so, also hast du das irgendwie bei dir in der Familie dann so mitbekommen oder wie hat man bei dir jetzt, sage ich mal, im Kreis reagiert darauf?
Ich bin selber persönlich erstmal so meine engsten Leute durchgegangen, wen kenne ich? Wie gerade schon gesagt, ich kenne Leute von früher, meine Mitschüler in Russland, in Pskov, viele, die auf jeden Fall also Wehrpflicht hatten, und ich habe auch Bilder gesehen auf Social Media, früher noch vor, weiß nicht, wann war das, vor locker 7 Jahren oder so, die waren schon bei der Armee in ihrer Soldatenausrüstung, und deswegen wusste ich, scheiße, die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, safe ganz viele von denen, haben diese Pavieska, diesen Zettel bekommen, werden jetzt einberufen, gehen vielleicht sogar einfach willenlos hin, ich weiß es nicht. Meine engsten Leute so, da wusste ich, es gibt sehr viele, die studiert haben oder irgendwie kurz vielleicht ins Ausland gegangen sind für ein Praktikum oder sowas und konnten sich befreien von der Armeepflicht. Ich war so ein bisschen beruhigt, als ich gehört habe, okay, die werden jetzt nicht einberufen, zumindest fürs Erste. Dann habe ich mit einer Freundin geschrieben, die in Russland lebt. Sie hat nur ganz kurz gesagt, ja, ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. Sie meinte, alles ist okay. Ich versuche nicht an Schlechte zu denken. Hoffentlich hört das Ganze bald auf. Also, und ist auf meine weiteren Gefühle oder Fragen gar nicht eingegangen. Also sie hat es ganz kurz gehalten, hat gesagt, yo, es ist alles okay. Und also gefühlt das, was ich auch schon gehört habe, nachdem der Krieg in der Ukraine jetzt im Februar nochmal ausgebrochen ist, gefühlt die gleichen so reduzierten Antworten, würde ich mal sagen. Und genau, jemand anders hat mir auch selber sofort aus Russland geschrieben, den ich kenne, der hat mich gefragt, ob ich was darüber weiß, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass man, wenn man den Krieg verweigert, also wenn man dort nicht hingeht, dass man Asyl in Deutschland bekommt. Also der meinte, der hat da irgendwas in der Deutschen Welle auch gelesen, ob das geht und so weiter. Und ich war total überfragt. Ich war richtig so, scheiße, ich will ihm helfen jetzt sofort. Ich würde sofort ihn hier hinholen oder wie auch immer. Aber ich habe gerade absolut keine Ahnung. Musste da erstmal ein paar offizielle Quellen checken. Und es war super schwierig, da eine Antwort zu finden. Jetzt gerade aktuell habe ich gesehen, dass tatsächlich die ersten Menschen, die den Kriegsdienst verweigern, also sogenannte Deserteure, nach Deutschland gekommen sind. Nach Stuttgart habe ich gesehen, in eine Unterkunft.
Ah, ja.
Aber es ist halt super schwierig und irgendwie von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich.
Ja, ja, ja.
Jedenfalls sowas habe ich alles. Aber insgesamt sehr, also zumindest das, was die Freundin auch mir gesagt hat, alles so reduziert. Keine großen Emotionen. Wie war es bei dir?
Ich würde sagen, ähnlich. Also die, zumindest nach Russland, ist bei mir ja eh nicht mehr super viele Leute da, die ich persönlich irgendwie kenne. Aber tatsächlich schon ein paar so. Und als ich da mal nachgefragt habe, dann kam erstmal eine relativ emotionale, wütende Nachricht zurück. Über Telegram, ne? War aktuell. Kann man ja sonst gar nicht kommunizieren so richtig. Und die war wirklich sehr kritisch, regierungskritisch, würde ich jetzt sagen. Und zwar so, dass ich das halt noch nie gesehen habe vorher, dass die Person das so schreibt. Und ich war so erstmal erstaunt, weil vorher hat man so ein bisschen um dieses Thema, ist man für oder gegen den Krieg, irgendwie rumgetänzelt, keine Ahnung. Also ich habe es zwar immer gesagt, aber keine konkrete Antwort bekommen. Und auf einmal ist sowas voll Klares, so, ne? Von wegen, die sollen alle in der Hölle verrotten oder irgendwie so. Und ich war nur so, okay, krass. Und dann habe ich gesehen, Nachricht wurde zurückgezogen und gelöscht. Dann ein bisschen später.
Ah, okay,
also wahrscheinlich so Angst. Dieses erste emotionale, genau, so die erste emotionale Reaktion. Und dann aber, passt schon. Quasi, beziehungsweise man weiß ja nicht, wer schaut aufs Handy und so, wie wird das kontrolliert. Und dann vielleicht, ich weiß es nicht, angeblich ein Ausversehen. Aber sowas habe ich mitbekommen. Ich habe natürlich mitbekommen von meiner Mutter, die gesagt hat, kannst du dir vorstellen, das wäre jetzt quasi euer Leben. Also meine Mutter so wieder, schau mal, deswegen sind wir hier.
Sei dankbar.
Und so, genau so ungefähr. Also sie meinte nur von wegen, sie hat sich tatsächlich auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil so wegen russischem Pass, was da jetzt noch im Endeffekt vielleicht passieren kann und so. Aber meine Brüder würden da komplett drunter fallen. Also die sind in dem Alter, die hätten wahrscheinlich den Wehrdienst, whatever, ne? In einer anderen parallelen Welt, wo wir in Russland geblieben wären, wäre das unser Schicksal jetzt gewesen, ne? Das von meiner Familie und so. Und das ist auch, wenn es einen dann nicht so betrifft, irgendwie schon erstmal nochmal so völlig absurd, kann man nicht so greifen, I don't know. Und gleichzeitig habe ich an dem Tag was mit einer ukrainischen Freundin gemacht. ich habe sie seit längerer Zeit wieder gesehen, die mir halt auch so ein bisschen erzählt hat, so wie es bei ihr war, weil sie eben auch natürlich sowohl Familie in der Ukraine, aber eben auch in Russland hat und dass es da dann irgendwie mit diesem Ausruf so richtig erst angefangen hat.
Ah,
Dass
die Leute erst bemerkt haben, da passiert gerade was wirklich, oder?
Jetzt betrifft es halt sie. Ja, davor war es halt so dieses, es ist irgendwie, hast du es halt hingenommen, vielleicht fandst du es nicht gut, aber du hast es vielleicht auch nicht kommuniziert mit niemandem. Ja, und jetzt betrifft es dich halt und jetzt musst du halt irgendwie mit diesen Konsequenzen, dass du vielleicht nichts gesagt hast die ganze Zeit und einfach mitgemacht hast und die Augen verschlossen hast und keine Ahnung was, jetzt musst du halt diese Konsequenzen tragen. Und das ist halt, das wollen die Leute nicht, ne? Und jetzt kann man darüber reden, was in Russland passiert ist, nachdem diese Teilmobilmachung ausgerufen wurde. Es gab nämlich absolutes Chaos, also es gab Proteste, einige zumindest, Staus an den Grenzen, Flüge, die komplett ausgebucht waren. Viele haben sich gefragt, wie diese Wehrpflicht genau umgesetzt werden soll. Also selbst Leute, habe ich gelesen in verschiedenen Foren oder in Telegram-Gruppen, die wollten, also selbst die, die in den Krieg wollten, haben nicht gewusst, ob sie überhaupt jetzt da und wer und wie und so. Also das war einfach nur komplette Planlosigkeit auf allen Seiten.
Ist immer noch so, glaube ich.
Genau. Auf einer Straße, die nach Georgien führt, konnte man so im Kartendienst sehen, also im Yandex heißt es, ne, was die da benutzen, gab es irgendwie 10 Kilometer lange Autoschlangen. Leute haben dann teilweise die Autos zurückgelassen, sind zu Fuß weitergelaufen mit Fahrrad, mit E-Rollern und so. Tatsächlich so ein bisschen hat das erinnert an die Ukraine und Ukrainerinnen und ukrainischen Menschen einfach generell, die ihre Autos dann auch stehen lassen mussten, als sie geflohen sind. Flugtickets waren ausverkauft. Sofort, also innerhalb von ein paar Stunden.
Und sind sofort teuer geworden, ja.
Genau, Preise explodiert. Ganz viele Männer aus Russland sind in so visafreie Zonen oder Ziele geflogen, wie die Türkei, Armenien, Aserbaidschan oder Serbien. Mittlerweile gibt es jetzt aber auch an den Grenzen so ne, die Entscheidung, dass einfach russische Touristen abgewiesen werden. Mhm. Unter anderem auch um Druck noch mehr auszuüben, aber auch wegen einem Sicherheitsrisiko, habe ich gelesen. Naja, und dann gab es eben diese, was wir gesagt haben, Rekrutierungsbüros an den Grenzen. Ich habe zuerst teilweise Zahlen gesehen, dass 200.000 bis 300.000 Menschen aus dem Land ausgereist sind. Also eigentlich hieß es ja, 300.000 Menschen sollen einberufen werden.
Genau, jetzt gibt es neuere Zahlen, ne? Haben wir auch
gesehen. Ja, hast du mir gerade geschickt. Ja. Also Leute, ne, deswegen sagen wir ja ein bisschen live-tickern, ey. Wir haben gerade gesehen, was war die Quelle? Forbes, ne?
Hast Forbes, du gesagt. Genau. Also, und Forbes bezieht sich auch auf Zahlen von irgendwelchen offiziellen Seiten.
Aber aus Russland wahrscheinlich.
Aus Russland, genau, aus Russland.
Ey, und da stehen was? 600 bis 700.000 Menschen, die bisher aus dem Land deswegen ausgereist
Teilweise sind. Teilweise kursiert auch eine Zahl, 1 Million oder rund 1 Million Menschen, die aus Russland ausgereist sind jetzt nach der Teilmobilisierung zusätzlich.
Eine Million. Ey, und jetzt, gut, was diese Millionen Menschen im Land bewirken können, darüber können wir auch nochmal reden. Aber auf jeden Fall, was man gesehen hat, ist, ne, Videos wurden geteilt von Männern, die abtransportiert wurden ein paar Stunden nach dieser Rede. Tausende Männer, die irgendwie schon direkt in die russische Armee jetzt irgendwie eine Woche später eingezogen wurden. Und viele, die eben auch erzählen, dass das sehr willkürlich passiert. Also es gibt zwar diese Regeln, es gab ja diesen Plan, eigentlich theoretisch, wie was passiert, wer wie zum Militär kommt. Aber dass das halt sehr willkürlich passiert. Also, dass die Leute, keine Ahnung, teilweise, die nichts mit diesen Vorgaben zu tun haben, eingezogen, einberufen werden. In Chatgruppen wird geteilt, wie Leute ohne Vorwarnung am Arbeitsplatz abgeholt werden. Können wir natürlich alles jetzt nicht unabhängig prüfen oder so, ne? Das ist ja schon die ganze Zeit.
Genau, ich habe ein Twitter-Video auch gesehen von einer Journalistin, die das gefilmt hat, dass Studierende abgeholt wurden mitten aus der Uni.
Die ja eigentlich nicht reinfallen. Genau. Ne? In diese, oder auch, ne, ein paar sollen aber auch anscheinend angeblich nach Hause geschickt worden sein. Die haben sogar Fehler zugegeben, was nie passiert in der russischen Politik. Ey.
Ja.
Ich habe über meine Mutter, die in sehr vielen Telegram-Kanälen drin ist, die hat mir gesagt, es gibt so einen, sie hat sich immer so von Telegram-Kanal zu Telegram-Kanal gehangelt. Sie ist ganz tief drin, glaube ich. Und sie hat erzählt, sie ist in einem drin, wo die Leute in russischen Städten sofort Standort schicken, wo die Polizisten unterwegs sind. Weil da sind dann Videos und so und die sagen dann so, ey Leute, da stehen gerade die Polizisten an der U-Bahn-Haltestelle so und so. und kontrollieren die Ausweise von jeder einzelnen Person, bis auf vielleicht die ganz alten Omas oder so, die nicht. Aber alle anderen, und die vergeben diese Bescheide oder die fangen halt dich ab und geben dir so diese Bescheide. Und die Leute versuchen sich anhand von diesen Informationen von Telegram-Gruppen halt dann zu verstecken, nicht dahin zu gehen, nicht aus dem Haus zu gehen und so. Also so läuft es gerade irgendwie ab.
Mit Medusa hat auch kurz paar Tage nach, also diese unabhängige Plattform Medusa aus Russland eigentlich, die sitzen glaube ich jetzt in Lettland nach allem, die haben so eine Umfrage gestartet auf Insta, beziehungsweise nicht eine Umfrage, sondern eine Frage gestellt, ja, erzählt, was ihr gerade erlebt, wir wollen so einen Überblick über die Lage uns verschaffen, was erlebt ihr in Sachen Mobilisierung, so wer wird wo abgeholt, und da gab es auch so Stories zum Beispiel, irgendwie Leute sind angekommen, wollten meinen Bruder sehen. Meine Mutter hat gesagt, dass er hier nicht lebt oder dieser Mensch lebt hier nicht so. Genau, und dann wurde in den Kommentaren so applaudiert, super Mutter, gelogen hast quasi und die Tür nicht aufgemacht hast und so weiter. Und dann haben aber auch Leute geschrieben, ja, hier wurde irgendwie jemand abgeholt, der hat niemals gedient, hat überhaupt keine Erfahrung, 2 Kinder, arbeitet, wurde mitgenommen.
Genau, und es gab ja auch tatsächlich Proteste. Das ist ja auch etwas, was man ja hofft, dass das endlich irgendwie passiert in Russland, dass die Leute endlich checken, was
fuck passiert echt hier eigentlich. Ja, meine erste Reaktion war, bitte macht was. Geht auf die Straße.
Das habe ich auch bei mir so ein bisschen erlebt, wenn ich so mit Leuten hier in Deutschland, die russische Wurzeln haben, gesprochen haben, alle so, das ist vielleicht jetzt der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das, ey, komm, jetzt Leute, macht irgendwas. So, und dann ist es wie so irgendwie die Erwartungshaltung. Genau, weil die Proteste, soweit ich das herausfinden konnte, es gab schon welche. Also die Tagesschau schreibt sogar, dass es die größten Antikriegsproteste seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar waren. Also zum Beispiel St. Petersburg gab es Videos, wie Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken auf Demonstranten eingeprügelt haben. Wobei ich mich frage, so waren das jetzt so? Ich glaube, die haben schon Jezwajnir geschrien, also Antikrieg. Ich frage mich aber, inwiefern das wirklich Antikrieg oder inwiefern das Antimobilisierung war. Und ich sag's mal so, ich glaube, man hat sich sehr viel mehr erhofft als das. In Dagestan gab es ja mehr, also in dieser Republik im Süden gab es Videos von diesen richtig heftigen Protesten, wo auch teilweise Frauen mit den Fäusten auf die Polizisten losgegangen sind.
Ja, eines der ärmsten Gebiete Russlands, Dagestan.
Ja, genau. Ja. Und die wollten halt eben zum einen, ich habe so ein paar Fetzen immer so in Artikeln aufgeschnappt, was die gesagt haben. Zum einen wollten sie nicht, dass ihre Söhne, Brüder, Männer und so in dieser Invasion sterben. Sie wollten aber auch nicht gegen die Ukrainer schießen. Sie haben gemeint, wir haben nichts gegen sie, wir wollen das nicht so.
Ja, das Video habe ich auch gesehen, ja.
Aber so richtig große Proteste gegen die Regierung, gegen den Krieg, gegen Putin, sehe ich jetzt irgendwie noch nicht.
Sehe ich auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Also es sind keine, man kann nicht von Massenprotesten sprechen.
Und wie eine Familie umgeht, die zumindest direkt davon betroffen ist, das habe ich mir mal in einer Sprachnachricht erzählen lassen von einer Freundesfreundin, die anonym bleiben möchte. Sie spricht nämlich Deutsch und hat gemeint, sie möchte uns ein bisschen erzählen, was bei ihnen gerade so abgeht und wie sie auf diese Situation reagieren und was vielleicht auch gerade so in ihnen vorgeht. Mit diesen auch, ne, protestieren, nicht protestieren, fliehen, nicht fliehen und so.
Also ich wohne in einer Stadt nicht weit von Moskau, 20 Kilometer entfernt. Mein Mann arbeitet in Moskau und meine ganze Familie mutterlicherseits wohnt in der Ukraine. Und die jetzige Mobilisierung betrifft meinen Mann, denn er war bei der Armee. Und ich glaube, 5, 6 oder 7 von meinen Freunden, Bekannten haben schon dieses Papier bekommen. In unserer Familie haben wir beschlossen, dass mein Mann an diesem Krieg nicht teilnehmen wird. Also er kann irgendwo hinfahren, damit niemand ihn findet, irgendwie auf die Datscha oder was weiß ich. Aber diejenigen, die in der Provinz wohnen, da kommt einfach die Polizei und nimmt die Personen. Und die können nichts machen, denn sie haben keinen Zugang zu den Informationen. Wirklich. Also was die Stimmung im Land angeht, so hängt sie wirklich davon, wo man lebt. In Großstädten wie Moskau oder St. Petersburg, glaube ich, sind wirklich viele, also die Mehrheit gegen den Krieg. Aber man hat wirklich Angst. Deswegen gibt es jetzt nicht so viele Proteste. Deswegen geht man nicht auf die Straße. Also erstens, man hat Angst, denn man weiß nicht, man weiß schon, dass wenn man auf die Straße geht, bekommt man garantiert 15 Tage Haft, dann muss man vielleicht noch Geld wie eine Strafe, ja, Geld zahlen. Das zweite Problem ist, dass diejenigen, die das schon wollten, die wissen nicht, wie sie miteinander kommunizieren sollen, ja, wie sie das organisieren sollen, alle zusammen. Denn ich weiß nicht zum Beispiel, wer von meinen Nachbarn schon gegen oder für den Krieg sind, ja. Und wenn ich zu meinen Nachbarn gehe und frage sie, okay, machen wir eine Demo, ich weiß nicht, ob die Person für oder gegen ist. Ich weiß nicht, wie die Person darauf reagiert. Ja, vielleicht wird man die Polizei rufen. In all den Jahren haben wir so gelebt, dass wir, ja, man hat uns immer gesagt, also Politik ist nicht eure Sache. Wir machen unseren Job und ihr macht euren Job. Das war so. Und das hat dafür geführt, ja, dass man gar nichts weiß.
Wow, Politik geht auch nicht, euch nichts an, bis es euch wirklich angeht. Und zwar jetzt.
Ja. 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 Also krass, ne? So dieses wirklich, das habe ich halt eben auch schon so mitbekommen, die Zeiten aktuell. Ich habe schon den Vergleich gehört von Leuten, die länger her in Russland gelebt haben, so wie unter Stalin irgendwie, dass du halt einfach nicht weißt, wem kannst du vertrauen, wer liefert dich aus irgendwie. Genau, also das ist ja so ein bisschen das, was sie beschreibt. Aber sie beschreibt ja auch, dass das eben so mega ungerecht ist, weil eben in den ärmeren Regionen, wo eben ganz, ganz viele Leute rekrutiert oder einberufen werden, ja, wo diese Proteste waren zum Beispiel und so, die wissen halt nicht so, und die wussten wahrscheinlich teilweise gar nicht, das, was kommt und wie man sich da, ne, weil, sag mal, wie sie sagt, diese Informationen mit, dass man nichts unterschreiben soll oder so, oder dass man da vielleicht, keine Ahnung, so und so machen kann, die haben die halt einfach alle gar nicht, und dementsprechend gab es dann diese Eskalationen teilweise, ne.
Und ich habe ganz am Anfang auch von einem Politikexperten so eine Einschätzung gelesen, ich glaube im ZDF war das, der gesagt hat, er glaubt, dass größere Metropolen wie St. Petersburg oder Moskau, dass diese Time-Obi-Machung dort nicht so groß angelegt stattfinden wird, um eben die Bevölkerung nicht zu krass zu beunruhigen sozusagen. Dann natürlich werden aber deshalb umso mehr in so ärmeren Gebieten in Russland Leute rekrutiert, und genau das werfen auch immer wieder Kritikerinnen und Kritiker Kreml vor oder Moskau vor, dass vor allem Männer aus armen, abgelegenen Regionen für den Krieg eingezogen werden, wie es halt auch schon davor teilweise war, ne? Also noch vor der Teilmobilisierung, da wurden ja auch schon einfach und Männer mitgenommen.
Man muss ja auch sagen, so zu fliehen, diese Ticketpreise sich leisten zu können und so, ist ja auch etwas, was mit sehr viel Geld oder Ressourcen und Privileg einfach einhergeht. Ich habe auch so eine russische Familie auf der Straße reden hören vor kurzem. Die haben dann auch gesagt, ja, die Flüge, die wir jetzt noch erwischt haben, so, die hat eine Mutter ihrem Kind erklärt, die gibt's gar nicht mehr. Die sind alle ausgebucht, die sind alle teuer, die sind alle unbezahlbar. Weißt du, wie viel die gekostet hätten und so? Also die haben irgendwie das, glaube ich, zufällig oder so noch erwischt, so wie ich es verstanden habe. Ich höre dann immer auch so zu, wenn was passiert.
Ja, ich auch. Immer wenn ich Russisch höre.
Ja, genau. Also es zeigt auf jeden Fall, nicht jeder kann es sich leisten. Und ich meine, wo ich das eben auch gesehen habe, und so kommen wir jetzt zu den Rubriken Jetzt Talk. Ich meine, jetzt einmal kurz die Frage, was war die Frage der Woche? Die Frage der Woche war wahrscheinlich, was geht da eigentlich gerade ab schon wieder?
Stimmt, gar keine Rubrik.
Wir haben sie.
Was geht gerade ab, ist die Frage der Woche.
Was geht ab in Russland, ist die Frage der Woche. Und jetzt kommen wir zum Jetzt Talk. Genau. So, auch geil, dass wir die Frage der Woche am Ende der Rubrik stellen.
Gut. Sehr gut, ja.
Okay, aber
unser Podcast, unsere Regeln, Spaß.
So, eigentlich keinen Spaß.
Kein Spaß, ja.
Nee, der Netztalk, der ist so ein bisschen dafür da, um zu verstehen, wieso reagieren die Leute in Russland so, wie sie es tun. Wir haben jetzt schon eine Sprachnachricht gehört, okay, ich möchte aber mehr hören. Ja. Und dann habe ich daran gedacht, dass vor einer Weile haben wir eine Mail bekommen an unsere netmädchen@dasding.de E-Mail-Adresse.
Gerne immer schreiben, wenn ihr was habt.
Yes, genau. Von Alexander, der nämlich uns ganz viele tolle, lange Sprachnachrichten gemacht hat, und er hat nämlich auch uns empfohlen, den YouTube-Kanal 1420, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber es sind einfach nur die Zahlen, 1420. Das ist der YouTube-Kanal, so heißt er. Und genau, Spannenderweise ist es eben so, dass die schon vor dem Krieg angefangen haben, also vor dem Angriffskrieg angefangen haben, einfach Straßenumfragen in Moskau zu führen. Und die Umfragen sind super direkt, super provokant teilweise, sehr simpel. Mhm. Sie haben mit so Sachen angefangen wie, was denken Russen über LGBT? Oder was denken Russen über Rassismus? Oder was denken Russen über Russland? Und jetzt, seit Februar, hat sich das geändert in Interviews während der Kriegszeit. Und jetzt stellen sie so Fragen wie, wollen Russen Krieg? Oder Russen reagieren auf Kriegsnachrichten? Oder bereut ihr es, dass so viele Unternehmen dicht gemacht haben in Russland? Also ne, alles, was hier so gerade passiert. Was denkt ihr über Zelensky? Was denkt ihr über Putin? Was denkst du wirklich, dass in der Ukraine Nazis sind und so? Super spannend. Mhm. Alles mit englischen Untertiteln. Also wenn euch das mal interessiert, dann macht das. Ich frage mich jedes Mal, wie ist es möglich, dass der sich traut,
oh, das frage ich mich auch. Auf die Straße zu gehen? Das frage ich mich auch. Und ob genau. der sich versteckt oder, yeah, oder nicht.
Oder, ne? Oder ich habe dann auch teilweise gefragt, wie echt ist das? Weil kann das wirklich
macht
sein?
Das vielleicht jemand anders? Davon. Nicht der, der Host, sondern vielleicht jemand anders
weiß
für ihn?
Weiß ich nicht. Man hört nichts. Man sieht, ich genau. meine, man sieht nichts, man hört nur. Man hört nur die Antworten, Stimme. Ja. Und dann sieht man aber manchmal schon auch inzwischen, naja, egal. Auf jeden Fall in den Kommentaren fragen sich die Leute auch, ja, seid vorsichtig, nicht, dass ihr mal irgendwie neben einem Polizeiauto oder vielleicht geratet ihr ja mal an einen Polizisten oder so, der nicht in Uniform ist, I don't know. So, und da gibt es jetzt ein Video, das heißt, was wirst du wählen, Gefängnis oder Krieg? Das habe ich dir ja geschickt.
Das hast du mir ne? geschickt, das genau. Video. Das fand ich richtig
Wie
spannend.
Wie fandst du es?
Fand ich unglaublich spannend, hat mich sehr berührt, aber nicht im positiven Sinne.
Ja.
Weil ganz, also wirklich viele, viele Männer das für gut geheißen haben. Sagt man das so? Für gut gehießen haben. Gut geheißt haben. Nee.
Ja, also, ich weiß, was du meinst, aber ich kann dir jetzt nicht helfen bei dem Deutsch, leider.
Ja, dafür hätte ich besser Deutsch lernen sollen in meiner Förderklasse damals. Egal. Nee, auf jeden Fall waren sehr viele Leute ziemlich emotionslos bei dem Thema, haben sozusagen ja, das so abgenickt, ja, ja, dann gehe ich halt, also haben es so hingenommen. Ja, also wenn es sein muss, wenn ich jetzt unbedingt die Heimat, Rodino, verteidigen muss, Rodino. Dann gehe ich halt in den Krieg so.
Ich kann ja mal ein paar Antworten zitieren, damit ihr auch gerade wisst, was da so abging. Also man muss immer natürlich den Disclaimer machen, ne? So Straßenumfragen geben ja nie ein vollständiges Bild. Und die Leute, die es schneiden, diese Straßenumfragen, die können das ja auch immer sehr gut lenken und entscheiden. Das muss man sich halt bewusst sein, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man das ansieht. Wir wissen nicht, was davon vielleicht drin war, nicht drin war, was davon wie aussagekräftig ist oder nicht. Mhm. Aber trotzdem, finde ich, zeigt es einen ganz guten Querschnitt oder zumindest stelle ich mir das so vor. Ja, die Leute haben sowas gesagt wie, ich bin gegen die Regierung, ja, ich bin schon gegen den Krieg, ich will jetzt aber auch nicht 10 Jahre ins Gefängnis, ich kann aber auch nicht fliehen, ich habe Verantwortung, Eltern, Kredite, ich komme hier nicht raus, also werde ich mich verstecken. Punkt. Mhm. Dann einer so, naja, nur Stoska seid. Was soll man sagen? Alles ist scheiße.
Ja.
Ja, und dann so, ja, aber wird es euch nicht betreffen? Die so, hat es doch schon betroffen. Betrifft uns doch alle schon irgendwie. Fertig. Mehr sagen sie nicht dazu. Oder, ja, schwierige Frage. Ich glaube, viele überlegen noch Pros und Kontras. Und das Krasseste ist eben das, was du gesagt hast mit der Rodina, also mit dem Vaterland. Da war so ein junger Dude, der war auch, glaube ich, irgendwie beim Militär. Der hat so gesagt, ja, ich gehe lieber in den Krieg statt ins Gefängnis, weil ich für mein Vaterland kämpfen will und kämpfen kann. Und der Interviewer so, und wofür genau? Also was hat der jemals dieses Vaterland gegeben? So, что тебе вот прямо вот Родина дала? So. Und er so, наja, Bildung, Infrastruktur, die Erhaltung Medizin. Der Infrastruktur ist besser geworden, Medizin, Krankenversicherung. Ja, für das Vaterland zu sterben, finde ich nicht schlimm, auch wenn ich weiß, dass wir die sind, die angegriffen haben. Aber also der ist sich vollkommen bewusst.
Ja, aber weißt du, was ich dabei auch gedacht habe? Ich habe nur gedacht, Junge, du wiederholst einfach Propagandasätze, die dir eingeprägt wurden.
Ja, voll. Volle Kanne. Dann hat er auch gesagt, er hat dann so, der Typ, der dann die Interviewfragen gestellt hat, so gesagt, ja, würdest du auch aus dem Fenster springen, wenn die Regierung das sagen würde?
Ja, das ist was dann, anderes.
Ja, das ist was anderes, genau. Der so, ja, ich sag ja niemandem so, ich will ja meine Meinung niemandem aufzwängen, aber so, also der hat es auch super gefasst, ganz ruhig erzählt für sich. Dem war das klar. Das ist sein Schicksal, das ist für ihn okay. Es gab auch noch Leute, die gesagt haben, ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt protestiere, muss ich 10 Jahre ins Gefängnis und der Krieg wird wahrscheinlich keine 10 Jahre dauern. Also wirklich so voll rational rangegangen. Ja, 10 Jahre im Gefängnis sitzen wäre safe, deswegen lieber Krieg. Weil das wäre kürzer. Oder wenn in den Krieg, dann halt als Medik, also Mediziner irgendwie. Mhm. Dann meinte jemand so, ey, ja, ich würde lieber sterben, als ins russische Gefängnis zu gehen. Also lieber Krieg. Und dann so, Tod ist besser als russisches Gefängnis. Und dann meinte er, ja, ganz eindeutig.
Warum sagt niemand nichts von beidem? Warum sagt das niemand?
Genau, gab es. Es gab einen, der gesagt hat, ich fahre morgen nach Kasachstan. So. Und dann meinte einer so, oh, Sie sind der erste Mensch, der jetzt noch sagt, der flieht. Und der so, ja, weil alle anderen schon weg sind. Mhm. Der hatte seinen Führerschein irgendwie noch abgeholt und meinte, alle sind schon weg und ich fahre jetzt auch und so. Ja, aber einer war da auch so, ja, es war schon immer scheiße, die Regierung ist immer noch scheiße, irgendwie werden wir es anfechten. Und dann, ich check's nicht. Also, weißt du, was ich nicht ganz verstehe in dieser ganzen Geschichte? Offensichtlich gibt es Möglichkeiten, diese Sachen anzufechten. Ich habe teilweise gehört oder gesehen auch diese, was einem Anwälte in solchen Fällen in so Artikeln und so raten, ist, nicht zu unterschreiben, nimm die Geldbuße.
Man kann sagen, man hat Corona und die Tür nicht öffnen. Man muss alles Mögliche versuchen. Natürlich genau. Geht es nicht immer, aber es gibt Möglichkeiten. Und jetzt aktuell, also so wie ich es verstanden habe, ist die Strafe, wenn du nicht in dieses Militärbüro kommst, soweit ich das jetzt verstehe, liegt die Strafe bei 3.000 Rubel. Das sind knapp 60 Euro.
Genau.
Wenn du dann vor Ort bist, schon im Dienst, und das verweigerst, dann drohen dir wohl höhere Strafen, deutlich höhere, um da rauszukommen. Also die Frage ist, erstmal darum kämpfen, diese 3.000 Rubel zu zahlen und nicht in den Krieg zu ziehen, einfach die Strafe zu bekommen, darum erstmal zu kämpfen, sich um einen Anwalt kümmern. Ja,
man hat Möglichkeiten. Man weiß ja, also ich glaube, es ist schwer von außen zu sagen, wie realistisch das ist, dass das, ne, für uns ist es so wie in Deutschland so, ja, es gibt ja diese Regel. Ich glaube, das läuft da anders ab. Also von allem, was wir jetzt mitbekommen haben, läuft es ja höchstwahrscheinlich anders ab.
Ja, aber auch diese ganzen unabhängigen Quellen, die schreiben ja auch, also wirklich von Medusa, Nova Gazeta, Doxa bis alle sagen, nicht in diese Militärbüros kommen. Schreibt uns, schreibt Person XY, meldet euch da und da, bevor ihr dahin geht. Ja, so eine ähnliche Umfrage habe ich jetzt auch gesehen von Medusa. Die Frage war, was denkt ihr über die Teilmobilisierung? Also ganz klar geradeaus gefragt. Und ein bisschen anders als jetzt bei der Umfrage, die du gerade vorgestellt hast, haben die meisten nichts gesagt. Es kamen Kommentare wie, kein Kommentar. Nein, ich will drüber nicht reden. Und dann, was denkt ihr denn darüber? Ничего. Nichts. Und sind alle verängstigt weggegangen. Also die meisten haben wirklich sich nicht dazu geäußert. Ein paar Leute haben es so im Allgemeinen formuliert. Ja, es ist alles schlecht, alles ist schrecklich. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber mal gucken. Das Leben geht jetzt gerade irgendwie trotzdem weiter so. Aber alle so sehr schwammig und die meisten haben einfach nichts gesagt. Das gehört auch dazu, dass man die Leute erst auf der Straße finden muss, die sich dazu äußern.
Ja, eine hat, glaube ich, auch sowas gesagt wie, also in der Umfrage, die du jetzt gerade zitierst, hat eine gesagt, ich weiß nicht, wer sie sind und was sie hören wollen. Mhm. Das sagt schon auch sehr viel. Also die, ne, so repräsentativ sind dann die Antworten teilweise wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Aber ja, genau. Emotionslos, weiß ich nicht, irgendwie. Manche Leute machen es, aber das gehört leider auch zur traurigen Wahrheit dazu, dass viele es ja trotzdem auch machen.
Viel zu viele.
Viel zu viele es machen, teilweise auch mit einer Stimmung rangehen, die mich wütend macht. Also ich habe da Videos gesehen, auch die, ne, kann ich nicht verifizieren, die werden auf Telegram rumgeschickt. Da sind so, keine Ahnung, die Rede ist von so Tea-Partys, also das irgendwo, weiß schon, wo so die Frauen die Männer verabschieden, bei so einem Abtransport, bei einem Bus und da halt Tee trinken und jubeln und so. Also das habe ich halt auch gesehen. Und das macht mich halt einfach nur fassungslos und irgendwie so, kann ich nicht sehen, kann ich nicht nachvollziehen.
Mich triggert eine Sache so krass und vielleicht triggert sie mich deshalb, weil ich da auch geboren und aufgewachsen bin, weil ich eben Männer aus Russland kenne, die was im Köpfchen haben, die irgendwie einen Willen haben, auch mal was Gutes zu bewegen. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass wirklich so viele, viele, viele Männer willenlos in diese Militärbüros gehen, da ewig lang anstehen, komplett ohne sich zu wehren, einberufen werden. Mhm. Also sie gehen dorthin, weil sie diesen Zettel bekommen erstmal. Punkt Nummer eins. Die melden, die sehen diesen Zettel und gehen dorthin, ohne sich zu wehren. Wenn all diese Männer, die dorthin gehen, sich versammeln würden und laut protestieren würden, dann gäbe es da schon Massenproteste aus all diesen Menschen, die jetzt sehr wichtig sind. Sie nehmen es aber einfach so hin, ohne groß nachzudenken. Und sogar kriegen manche in der Straße einfach so einen Zettel in die Hand gedrückt und dann sagen viele, ja, okay, dann gehe ich halt heute noch in das Büro, wenn es sein muss. Und ich habe auch darüber mit einem Kumpel geschrieben, der in Russland eigentlich lebt, aber aus Russland jetzt nach Armenien erstmal gegangen ist, vor einigen Tagen. Und ich habe ihm genau diese Emotionen und das, was ich gerade denke, dazu gesagt, weil ich das nicht verstehe, wie es sein kann. Und er hat mir dazu gesagt, ja, es gibt einfach viele Gründe, warum diese Männer, ja, ohne Probleme dorthin gehen.
Ja, sprich zu Ende.
Also zum einen glauben sie blind der Propaganda. Sie sagen, es ist absolut klar, sie müssen Russland retten. Das ist das eine. Zum anderen meinte er, sie können es sich nicht mal ausmalen in ihrem schlimmsten Traum, was sie in einem echten Krieg erwartet. Also viele sagen ja auch so in Interviews, ja, wir werden bald wieder zurück sein, wenn wir das Land verteidigt haben. So. Absolut naiv. Absolut naiv, ja. Wie geht das? Und dann hat er auch noch geschrieben, viele andere wollen nicht als feige gelten, zum Beispiel bei ihnen in der Arbeit. Also Mann möchte nicht so tun, als hätte der Angst vor etwas und geht dann einfach in dieses Militärbüro. Und andere wiederum hätten Angst, gekündigt zu werden auf der Arbeit, weil sie dort nicht hingehen. Also gehen sie lieber in den Krieg, das ist doch unglaublich, oder? Also lieber gekündigt werden.
Ich glaube, ja, voll, absolut. Aber ich glaube, dazu muss man jetzt gerade sagen, dass, glaube ich, sehr, sehr viele Leute in Russland in der aktuellen Zeit einfach kaum mehr über die Runden kommen. Und einen Job finden dort ist auch sehr schwer gerade. Also alles, was ich mitbekomme, ist, dass sehr, sehr viele Leute ihre Jobs verloren haben und eigentlich keine neuen mehr finden. Und das ist so, weißt du, dann lockt auch noch das Militär mit ziemlich viel Geld für russische Verhältnisse. Und die machen das schon alles sehr geschickt da, ne? Also die wissen schon ganz genau irgendwie, womit sie die Leute kriegen, wie sie ihre Leute kriegen oder nicht. Und ich hatte halt auch so, oder meine Mutter, ich habe mit der ganz lang gestern gesprochen darüber, die auch mit vielen Leuten aus Russland spricht und halt teilweise da auch entsetzt ist über alte Freunde von ihr. Und sie hat mir das so gesagt, dass manchmal, wenn sie dann sagt, Pachimo, warum machen die nichts und so. Und dann kriegt sie so die Antwort aus Russland, у нас здесь много патриотов. У нас же патриоты. So von wegen.
Über Patriotismus müssen wir eine Folge machen. Was ist das?
Keine Ahnung, ob ich das will.
Ich weiß auch nicht.
Also genau, auf jeden Fall ist das so ein bisschen die Antwort, die man dann gerade kriegt. Naja, die Patrioten unter den Russen, die machen das gerade, die finden das okay. Mittlerweile wird ja auch offen Krieg gesagt, mittlerweile ist auch offen klar, dass irgendwie Russland, glaube ich, also ich weiß nicht, wie klar das allen ist, aber zumindest was diese Umfragen und so angeht, haben die Leute zumindest verstanden, dass Russland der Aggressor ist in diesem Fall. War halt aber mittlerweile egal. Es ist nicht mehr wichtig. Die Leute sagen das jetzt und sind da trotzdem nicht dagegen.
Ja.
How?
Es ist pures das Chaos.
Auch das so habe ich mitbekommen über Bekannte und so. Почему они не протестируют? Warum protestируют? Протестуют?
Протестуют. Почему они не протестуют?
Ich sag's immer,
они идут на митинги?
Ich sage so immer protestiert und das ist, glaube ich, falsch. Das ist, weil ich so wie Deutsch sage. Egal. Und was halt danach dazu kommt, was ja jetzt auch gerade überall rumkursiert, ist, dass die Leute, die da jetzt einfach so mitmachen, es wird überall gerade so diese Infos geteilt, dass es quasi keine gestellte Ausrüstung, keine medizinische Verpflegung und so gibt für die Soldaten, die jetzt an die Front gehen. Also es wird zum Beispiel so ein Video, habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob du es zufällig auch gesehen hast, da ist eine Offizierin, die Soldaten genau so einweist. Auch das kommt von Twitter. Also kann ich jetzt nicht
BBC hat es auch jetzt.
Die haben es auch, oh ja, okay, gut. Also, aber ich habe mich kurz gefragt, ob das echt sein kann, weil das ist so absurd. Die steht da vor ihren Kameraden oder vor ihren Soldaten, weist sie ein und sagt sowas wie, also Leute, was sie an die Front mitbringt, so, sie nimmt Tipps mit, sagt so, Medikamente, Aderpressen, Palate, also so, wo ihr schlafen müsst, Schlafsäcke und so. Und dann sagt so einer, müssen wir das selbst kaufen? Und die so Aderpressern, ja, selbst kaufen. Also so, ne, um Schusswunden zum Beispiel zu abzudingsen. Und dann sagt er so, ja, in Apotheken gibt es keine mehr. Dann sagt sie, fragt Familie, fragt Verwandte, fragt Frauen, Mütter. Sie sagt so, fragt nach Tampons. Wisst ihr, wofür Tampons gut sind? Jetzt nicht lachen, Jungs. Und dann sagt einer so, ja, damit das Blut gestoppt wird. Und er so, ja, genau, steckst du in die Wunde, das saugt sich auf, stoppt die Blutung. So, kümmert euch um alles. Ja, und dann hat halt irgendwie auch andere Quellen haben das zusammengerechnet, beziehungsweise auch so ein bisschen gesagt, dass manche, dass Soldaten das der Moskau Times erzählt haben, dass sie sich selbst alles holen müssen. Anscheinend werden nicht mal Schuhe, Schutzwesten oder Verbände gestellt und die meisten Sachen sind in den Läden halt ausverkauft. Mhm. Und das, was man kaufen kann jetzt mit dem eigenen Geld, ist halt wahnsinnig teuer. Und ich habe zum Beispiel dann auch auf dem Kanal, übrigens wieder eine Empfehlung, habe ich schon öfter gedroppt, aber die haben mir jetzt auch in der aktuellen Zeit voll geholfen. Mhm. Der Kanal Stand With Ukraine habe ich wieder in der Infobox verlinkt. Die macht ganz viel so aktuelles Zeug gerade, immer mit Quellenverlinkung. Das, ne, auch teilweise, wenn die Quelle nur Telegram ist, kannst du es dir halt selbst anschauen und so. Ich kann da immer ganz gut so ein bisschen mitverfolgen, was von wem, wie, wo was passiert. Und sie hat halt eben zusammengerechnet auf dem Kanal, wie viel es kosten würde, so eine Ausrüstung sich zu holen und dass das halt ein Monatsgehalt von einem durchschnittlichen Menschen in Russland einfach übersteigt bis zum geht nicht mehr. Und ich frage mich so, warum selbst da dann die Leute nicht mal sagen, ey, wir sind niemandem hier was wert. Wir kriegen nicht mal eine Ausrüstung.
Ja, wobei da habe ich schon Videos gesehen, dass Leute sagen, ja, wir schlafen auf dem Boden gerade, um hier zur Ausbildung zu fahren. Oder das ist unsere Ausbildung. Wir schlafen
ja, das hab
auf
ich auch
dem
gesehen.
Boden. Ich fahre jetzt nach Hause, sagt einer.
Ja, aber ja, ich habe jetzt auch gesehen, das habe ich dir vorhin geschickt, der Tagesspiegel hat es gepostet, dass es jetzt eine Massenschlägerei unter Soldaten in einer Militärbasis bei Moskau gab, weil die frisch rekrutierten Soldaten die anderen quasi verprügelt haben, weil die ihre Handys und so und ihre Schuhe oder was auch immer wollten. Warte, das steht hier, ey. Also man merkt einfach so das, was geht da ab, Alter? Was geht da ab? Und warum machen da trotzdem noch alle mit? Warum sagt da nicht irgendjemand mal so, hä,
ach so, nee? Ja, spannend auch der Gedanke, hat mir ein Kollege noch geschickt dazu, warum es keinen Protest gibt, weil es keine Führungspersönlichkeiten in Russland gibt, keine Opposition, eine Person oder eine Partei, die irgendwie die Menschen in eine andere Richtung lenkt. Sowas gibt es da nicht. Mhm. Es gibt, also zu wem sollen sie hinaufschauen? Also sie kümmern sich jetzt irgendwie nur um sich und glauben immer noch weiterhin alles, was gesagt wird im russischen Staatsfernsehen. Naja.
Ich kann ja mal dazu vielleicht auch, das passt vielleicht ganz gut, die Sprachnachricht meiner ukrainischen so Kindheitsfreundin, also wir kennen uns ganz, ganz lang, sind jetzt nicht ständig im Kontakt oder so, aber immer wenn wir uns sehen, ist irgendwie cool und so. Ich freue mich da immer sehr. Mhm. Deswegen ganz liebe Grüße an dich, Lena. Ich verlinke übrigens auch ihren ihren Instagram-Account in die Shownotes, weil sie beschäftigt sich natürlich jetzt seit dem Angriffskrieg auch intensiv auch mit den ganzen politischen Dingen dahinter und so. Und ich finde das immer sehr, sehr, sehr aufklärungsreich und spannend, das so von ihr mitzuverfolgen. Und sie hat mir mal eingeordnet, was sie sich als ukrainische Person jetzt, die aber auch Familie hat, die in Russland lebt übrigens, wie sie auf diese ganze Sache schaut.
Mein Leben hat sich natürlich komplett verändert seit dem 24. Februar. Und es beschäftigt mich kein einziges Thema so sehr wie das, was jeden Tag in meiner Heimat passiert. Gleichzeitig habe ich eine Schwester, die in Moskau lebt. Und für sie hat der Krieg so richtig erst am 21. September angefangen, also an dem Tag, als die Teilmobilisierung ausgerufen wurde. Als Ukrainer das zu hören, ist es etwas schmerzhaft. Und es spiegelt gerade die aktuelle Sicht der Dinge der Ukrainer auf die Situation in Russland wider. Denn was wir sehen, sind Hunderttausende an Menschen, die aktiv geworden sind, die gleichzeitig etwas unternommen haben. Und zwar all die Hunderttausenden an Menschen, die gerade an den Grenzen Russlands stehen. Die Die Ukrainer hätten natürlich gerne all diese Menschenmassen früher oder auch eben nach der Ausrufung der Teilmobilisierung gesehen. Und zwar nicht an den Grenzen Russlands, sondern in den Großstädten, am Roten Platz, vor dem Kreml. Stellt euch vor, Hunderttausende an Menschen, die gleichzeitig etwas tun. Und das sehen wir Ukrainer gerade nicht. Und dies heißt für uns, dass die Russen so geschlossen nicht wirklich hinter dieser Idee stehen. Geschlossen stehen sie hinter der Idee, nicht in den Krieg ziehen zu wollen. Unter diesen Menschen sind sicherlich Menschen, die auch offen gegen den Krieg sind und das deutlich auch in ihrem Privatleben sagen. Aber als große Masse haben sie sich gegen die Mobilisierung gestellt, nicht gegen den Krieg. Sie sind nicht aktiv geworden, haben nicht in diesen großen Massen protestiert und gesagt, hey, was geht da ab? Wir möchten das nicht. Das ist nicht Russland, das sind nicht wir. Und das haben wir nicht gesehen. Und daher rührt auch gerade die mangelnde Sympathie seitens der Ukrainer und vielleicht eine gewisse Portion an Zynismus Richtung Russland.
Ja, also absolut nachvollziehbar. All das, was sie sagt.
An dieser Stelle. Vor allen Dingen, wie sie sagt, so, ne, stell dir vor, mehrere hunderttausend, stell dir vor, wenn es wirklich die Millionen sind. Mhm. Stell dir vor, was Millionen Menschen machen hätten können.
Aber sie spricht auch von der Idee. Die Idee bekommen sie aber von niemandem. Sie haben ja nur, also die Idee, sie spricht ja darüber, warum gehen sie nicht alle auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Aber
ja, die Frage ist, warum brauchen sie jemanden? Warum
weil sie seit 20 Jahren das Gleiche hören und sehen, sie kennen keine andere Wahrheit.
Weiß ich jetzt nicht. Also ich,
darüber haben wir doch schon vor oft gesprochen.
Voll, ich war, ja, natürlich, aber ich bin halt mittlerweile jetzt an so einem Punkt, wo ich sage so, ich weiß nicht, ob es halt irgendwie die eine Person oben braucht, die, ich verstehe, dass es die oft irgendwie braucht, weil man dann irgendwie weiß, was man tut oder so, aber warum gibt es die denn nicht, warum kommt da nicht jemand hoch und warum machen die das nicht vielleicht untereinander? Es gibt ja Telegram-Gruppen, was übrigens ja schon, ne, sie, die eine hat uns ja erzählt in der Sprachnachricht, die wissen nicht, wem sie vertrauen und so. Was man ja machen kann und was die ja auch tun, sie warnen sich in Telegram-Gruppen zum Beispiel, wo irgendwelche Soldaten stehen. Und meine Mutter hat auch gemeint, in einem ihrer hunderten Telegram-Chats ist es schon auch so, dass sie auch Proteste organisieren. Mhm. Und diese Proteste werden immer kurz vor es losgeht organisiert, damit es auch keiner verpfeifen kann. So. Aber, und ich denke mir so,
immer noch
diese,
zu wenig
diese Telegram-
Menschen, die da.
Genau, es sind zu wenig Menschen.
Viele Leute haben auch kein Telegram, also die irgendwo, also es sind ja meistens auch sehr, also jüngere Leute, die sich da organisieren. Und
aber glaubst du, diese ganzen Menschen, die geflohen sind, die hätten alle irgendwie kein Telegram, die haben es ja auch geschafft, das herauszufinden und sich Flüge und Möglichkeiten
keine
oder so
Ahnung.
Rauszusuchen nach außen. Ich frage nur, mich würde es interessieren. Ich würde es mir wünschen, ich hätte es mir gewünscht, da was zu sehen, dass die Leute sich organisieren. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht passiert, aber ich finde es halt einfach krass. Ich finde es krass, ich finde es schade, vor allem wenn man jetzt so, wahrscheinlich kann man das nicht vergleichen, aber man sieht, das habe ich auch nämlich gehört von einer anderen ukrainischen Freundin, der ich folge, so, die hat eben auch gesagt, so Dinge, die mich nachts wach halten sind, warum können die Menschen im Iran oder die Frauen im Iran so protestieren, aber nicht die in Russland?
Absolut
und so.
Berechtigte Frage.
Ja, frage ich mich auch.
Da sieht man jeden Tag Proteste. Und
die eskalieren ja auch vollkommen. Und da riskieren Menschen jeden Tag alles, was sie haben, Frauen, alles, was sie haben, damit sie ein Stück Freiheit haben. Und auch die leben in einem richtig unterdrückten System. So. Und ja, also das sind auch einfach Sachen, die mich jetzt gerade so umtreiben, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
Ja.
Sie hat dann auch noch so einen Tweet mit mir geteilt, das ist vom Account Alexei Sarokin auf Twitter. Da steht, über 300.000 Russen sind quasi innerhalb von einer Woche aus ihrem Land geflohen. Die haben jetzt die Freiheit, die freie Meinungsäußerung, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wo sind jetzt ihre Antikriegsproteste? Wo sind jetzt ihre ganzen Posts, wie sie diesen Krieg verurteilen? Gibt es das irgendwo? Noch nicht. Genau.
Ja, wir wissen noch nicht, ob sie ja mitten an der Grenze stehen, ob sie jetzt gerade irgendwie im Bus sind, irgendwo ohne Internet und so. Wissen wir halt alles gerade nicht. Wir können jetzt, glaube ich, so niemanden verurteilen,
wenn wir nicht wissen. Eine Million Menschen, ich schätze, selbst wenn ein Bruchteil von denen irgendwie wieder da ist, so, man, vielleicht kommt es auch noch, dann nehme ich es zurück, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir darauf noch sehr lange warten können.
Werden wir heute nicht klären, diese Frage.
Das stimmt.
Aber wir haben noch eine zweite Perspektive aus der Ukraine bekommen von einer Hörerin, Alena. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Alena kommt aus der Ukraine, aus Vinnytsia und wohnt jetzt schon seit 11 Jahren in Deutschland. Sie hat in der Ukraine ihre komplette Familie, alte Freundinnen und so weiter. Und sie hat uns gesagt, sie beschäftigt natürlich der Krieg in der Ukraine jeden Tag in ihrem Alltag. Es gibt kein anderes Thema für sie. Gut ist, dass es ihren Liebsten den Umständen entsprechend gut geht, dass sie nicht in Gefahr sind. Und weil sie natürlich jeden Tag an ihre Leute in der Ukraine denkt, weil es natürlich alles unglaublich wehtut, das alles zu sehen, hat sie da eine eigene Meinung zu der Teilmobilisierung in Russland.
Ich muss sagen, ich habe dazu gemischte Gefühle. Einerseits bin ich froh, dass Menschen wieder auf die Straßen gehen und die Männer, die fliehen, auch ein gewisses Zeichen setzen. Andererseits tun mir die Männer unglaublich leid, die da mit diesem Krieg gar nichts zu tun haben wollen, aber das da gehen müssen. Und diese Mütter, Töchter, Schwestern, Frauen, diese Männer, ich kann nur Mitleid haben mit denen. Und das ist auch eine grausame Nachricht für mich. Und außerdem habe ich ein bisschen Angst, dass Putin ein bisschen Kräfte sammelt, jetzt neue Armee aufstellt und dann mit verstärkten Angriffen wieder beginnt. Aber in der Situation heißt es jetzt für uns alle abwarten und schauen, was passiert. Wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht.
Ja, dass man da abwarten muss, da hat sie natürlich auf jeden Fall recht. Und ich glaube, uns bleibt jetzt auch erstmal nichts anderes übrig, als abzuwarten und weiter dran zu bleiben und zu gucken, wie sich das entwickelt. Weil, keine Ahnung, ey, in 2 Wochen schaut die Lage irgendwie wahrscheinlich schon wieder komplett anders aus. Mich würde mal interessieren, ne, weil jetzt haben wir natürlich sehr, sehr lang geredet, Leute, und haben trotzdem gefühlt noch sehr, sehr viel nicht erwähnt, weil da so viele Sachen dazwischen passiert sind. Was gibt es denn, was euch da beschäftigt? Habt ihr auch eine Sprachnachricht, einen Gedanken, irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ey, ihr wisst, unsere DMs sind immer offen. Unsere E-Mail-Adresse, jatemedien@dasding.de, ist immer für euch da. Meldet euch, teilt uns eure Gedanken und Gefühle mit. Wir würden uns freuen, von euch zu hören.
Und wir haben ja normalerweise immer unseren Aberglauben, aber dieses Mal haben wir irgendwie keinen positiven Aberglauben zum Beispiel gefunden, wollten aber auch nicht mit einem unglaublich schlechten Aberglauben diese Folge beenden. Dafür haben wir aber was anderes für euch, und zwar einen Insta-Post von Alla Pugacheva. Wir wollten ja in der letzten, in der Folge, die eigentlich rausgekommen wäre, ganz lange über die Pop-Diva Alla Pugacheva aus Russland sprechen.
Ja, eigentlich.
Eigentlich haben wir dann jetzt gekickt, weil wir über die Teilmobilisierung sprechen. Trotzdem ganz kurz, sie hat ja ihre Kritik geäußert in einem Insta-Post zur russischen Regierung. Daraufhin hat sie viel Lob, aber auch sehr viel Kritik bekommen von so krassen Patrioten, Nationalisten, die den Kreml weiterhin abfeiern. Und heute, beziehungsweise an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, also jetzt in dieser Woche, in dem die Folge rauskommt, hat sich Alla Pugacheva wieder bei Instagram dazu zu Wort gemeldet und schreibt: Oh mein Gott, ich habe so ein Glück, dass mich Leute hassen, die ich nie dulden konnte. Wenn sie mich mögen würden, würde das ja bedeuten, dass ich umsonst singe und lebe. Damit ist alles gesagt, Leute.
Damit ist alles gesagt. Man muss dazu sagen, so, das haben wir jetzt in der letzten Folge oder in der, die eigentlich gekommen wäre, hätten wir das jetzt noch erklärt, dass sie natürlich so ein National Treasure ist und alle irgendwie in Russland Alla Pugacheva lieben. Und dass sie alleine, ich glaube, sie hat zwar nicht sehr offen über den Krieg geredet als solches und auch nicht den Krieg in der Ukraine oder halt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine kritisiert, sondern eher nur, dass sie nicht wollte, dass ihre Jungs für irgendwas sterben oder unsere Jungs aus Russland oder so, so hat sie es formuliert. Genau, von daher, das war schon gar nicht so krass in dem Sinne, ja, ich sag mal, kritisch und trotzdem.
Es war kein krasser antikriegerischer Protest oder sowas.
Nee, genau.
Es war nur
genau.
ein Post, und trotzdem aber sehr viel
Aussagen. Hat sie dann so viel anscheinend Shitstorm abgekriegt und deswegen hat sie jetzt aber, ich find's gut, dass sie nicht eingelenkt ist, sondern jetzt hier, ne, ihren, ihre, ja, ich sag mal, lauwarme Meinung weiter.
Ich finde auch diese Message irgendwie voll, voll gut, dass sie sagt, Leute, die einen hassen, gut, dass Leute einen hassen, die man selber eh nicht dulden kann. Die eh, ja. Also es, man braucht um sich herum keine Menschen, die einen hassen.
Ich finde es gut, wir machen jetzt vielleicht Alla Pugacheva-Sprüche, so Kalendersprüche am Ende, wenn uns die Aberglauben ausgehen. Zitieren wir nur noch Alla Pugacheva, finde ich nicht schlecht.
Aber ey Leute, schickt eure Aberglauben trotzdem an uns.
Ja, ja.
An unsere DMs bitte. Oder an jetzt.
So, damit wir nicht mit Alla Pugacheva.
Genau.
Schickt sie
irgendwann
uns,
werden wir auf einmal ihre Songs zitieren, oh Gott. Dazu kommt es auch noch. Nee.
Oh Gott.
Okay, Leute, ja, danke, dass ihr so viel Input und so viele Infos von uns zugehört habt. Ich hoffe, wir haben ein kleines bisschen Licht ins Dunkle gebracht und dieses auch echt komplexe Ding. Ich bin gerade mit meinen Kopfhörern gegen das Mikro gestoßen, weil ich auch so aufgeregt bin.
Es ist Zeit aufzuhören, wirklich.
Genau.
Ey, wir sind durch.
Ja, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ja, und bis dahin, wenn ihr Zeit habt, bewertet gerne unseren Podcast mit 5 Sternchen bei Spotify.
Yes.
Und gerne Empfehlungen, teilt den Podcast an eure Freunde, alle, die sich auch für dieses Thema interessieren, alle, die Russisch sprechen oder sich irgendwie informieren wollen. Wir sind kein Infopodcast, aber wir hoffen, dass wir ein bisschen Halt geben können, auch wieder in diesen krassen, absurden Zeiten.
Genug Werbetrommel gerührt für unsere eigenen Produkte. Da weiß ich.
Du bist so bescheiden. Okay, baka.
Baka, baka.
Baka, baka.
Tschüss, da weiß ich.
Baka, baka. Baka.
Bye.
Tschüss. Peter, da weiß ich. Privet.
Ja. Einen schönen Grüß.